SRF 2 Kultur.
Musikalische Kriegsrüstung im Ersten Weltkrieg mit Halt an drei Stationen in der Schweiz. Das ist Reflexe im Rahmen der Reihe zum Ersten Weltkrieg. Am Mikrofon Corinne Holz.
Wenn's aber ein lustiger Sommer gibt, ein Bub mit ihm fahrt, im Rosendorf das Mailand mit so viel Menge Platz. Im Rosendorf das Mailand mit so viel Menge Platz.
Dieses Söldnerlied, geschrieben vom Berner Rechtshistoriker Karl Geiser, hat es in sich. Im Röseligarte Zmailand erlebt seine Uraufführung im Wirtshaus Röseligarte im sogenannten Dörfli der Landesausstellung 1914 in Bern, kurz bevor der Erste Weltkrieg beginnt. Unter den Gästen befindet sich General Wille, der Oberbefehlshaber der Schweizer Armee. Er teilt seine Begeisterung für den Sänger mit unzähligen Fans. Dieses Mal stehen alte und neue Söldnerlieder auf dem Programm, meist begleitet sich der Sänger allein auf der Laute. Hans Indergand heißt der Mann der Stunde. Er steht kurz vor dem internationalen Durchbruch. Er gilt als berühmtester Barde der Schweiz, obwohl er polnische Wurzeln hat. Hans Indergand ist ein Künstlername. Dahinter steckt Ladislaus Krupski, der Sohn eines polnischen Arztes, der aus russischer Kriegsgefangenschaft in die Schweiz geflohen ist. Dort heiratet der Arzt eine Huckler aus Prinzwiler im Kanton Bern. Vom Vater soll Hans Indergand die kämpferisch-demokratische Begeisterung geerbt haben, von der Mutter die Liebe und Begabung zum Singen.
Wenn's aber ein lustiger Sommer gibt, ein Bub mit ihm fahrt, im Rosendorf das Mailand mit so viel Menge Platz.
General Wille gewinnt den Sänger, Komponisten und Volksliedforscher Hans Indergand als Animator für Truppenabende. Dort sorgt Hans Indergand für gute Stimmung. Der Soldatensänger zieht in den Kriegsjahren von Einheit zu Einheit, von Erfolg zu Erfolg. 1917 hat er im nördlichen Zipfel des Jura in der Ajoie eine Schweizer Symbolfigur zum Leben erweckt. Die Lichtgestalt Gilberte de Gournay. Sie heißt im realen Leben Gilberte Montavon. Sie ist 18 Jahre alt und sie hilft im Hotel de la Gare ihrer Eltern tatkräftig mit. Schön ist sie, heißt es. Deutsch kann sie, da sie ein Näherinnenjahr in der Deutschschweiz verbracht hat. Sie spielt Bridge und kann außerdem Maschine schreiben. Zum Mythos wird sie allerdings erst, als man sie in einem Lied verewigt. Geschrieben haben es zwei Militärmusiker des Bataillons 41, die in Gournay stationiert sind und die Schweizer Grenze bewachen. Zusammen mit tausenden Deutschschweizer Soldaten, umgeben von den kriegsführenden Mächten Deutschland und Frankreich. 1917 singt Hans Indergand das Lied Gilbert de Gournay am Originalschauplatz im Bahnhofbuffet von Gournay.
Und gab mir mehr als Regen an die Seite, oh Herrje, oh war ich doch nur Lüttenabt und nur in Gournay. Was sitzen der Alloffizier und über 1000 Mann? Ich muss beim Herrgottsakrament ganz etwas anderes haben.
musikalische Kriegsrüstung im Ersten Weltkrieg hier im berühmtesten Bahnhofbuffet der Schweiz in Courgenay. Die erste von drei Stationen, kommentiert von unserem Studiogast. Willkommen, Simon Obert. Sie sind Musikwissenschaftler, auch populärer Musik, und Sie kommentieren die Beispiele musikalischer Kriegsrüstung im Rahmen dieser Reflexe-Sendung Gilbert de Courgenay in der Schweiz, bis heute unvergessen. Ja, was haben Sie hier gehört?
Wir haben ein einfaches Lied seiner Grundstruktur nachgehört, aber es hat einen sehr aufrufenden Gestus. Es spricht die Hörer im Text direkt an, weil die Hörer im Text angesprochen werden. Dazu passt die einfache Melodieführung. Ja? Man kann ihr sofort folgen und es entsteht sofort eine Verbindung zwischen dem Aufführenden und den Zuhörern, die idealerweise bei so einem Lied nicht nur die Zuhörer sind, sondern die Miterlebenden oder auch die Mitsingenden.
Sie beschreiben es, es hat mit den Zuhörenden zu tun, die selbst dann vielleicht auch zu den Mitsingenden werden. Vom Lied Gilbert de Courgenay, dieses Lied haben zwei Militärmusiker geschrieben. Ja, wie ist das gemacht? Sie sagen, ein einfaches Lied.
Es ist ein einfaches Strophenlied mit dazwischen geschaltetem Refrain. Das heißt, hat man einmal die Strophe gehört, dann weiß man, wie die Strophen funktionieren. Hat man einmal den Refrain gehört, dann weiß man, wie der Refrain funktioniert. Und da es immer abwechselnd läuft, ist es von der Grundstruktur einfach.
Und was ist zum harmonischen Verlauf zu sagen? Sie sagen Strophenlied, da hat man sofort eben Volkslieder bekannte, so Ohrwürmer in den Ohren. Folgt das den Konventionen, so wie Volkslieder in Anführungsstrichen gemacht sein sollten?
Absolut. Es bewegt sich im Rahmen dessen, was man sozusagen in der Alltagsmusik oder nennen wir sie Volksmusik, was dort den Hörhorizont geprägt hat. Es steigt nicht über diesen Horizont hinaus. Es bewegt sich innerhalb dessen, was in der Alltagsmusik die Hör- oder auch die eigene Musiziererfahrung, die eigene Singerfahrung ist.
Dieses Lied Gilbert de Courgenay hat ja eine regelrechte Karriere gemacht, eben 1917 das Lied, dann Sprung, 1939 Buch, ein Buch, dann Theater und schließlich 1941, also wir sind jetzt bereits im Zweiten Weltkrieg, in der Zeit des Zweiten Weltkriegs, als Film, als einer der erfolgreichsten Schweizer Filme überhaupt. Bleiben wir doch noch beim Lied und der Kriegszeit von 1917. Was denken Sie, Simon Obert, warum kommt es seinerzeit bei den Militärs so gut an, die an den Grenzen jetzt eben im nördlichen Jura in der Ajoie stationiert sind?
Es kommt deswegen gut an, weil die Situation, die der Liedtext beschreibt, ganz klar ein militärischer Kontext ist, aber es werden nur verdeckt tatsächlich militärische oder um die Schweiz drumherum Kriegssituationen angesprochen, sondern es wird ein Moment des Lebens herausgegriffen, der auch in Friedenszeiten eine Rolle spielt, nämlich ganz allgemein gesagt die Beziehung zwischen Mann und Frau.
Das ist auf der semantischen Ebene gesprochen. Auffallend ist ja, dass dieses Lied zweisprachig ist. Dazu müssen wir in die Schweizer Geschichte, auch in den Schweizer Föderalismus gehen, aber auch in die deutsch-französische Feindschaft. Diesen Graben gab es ja auch in der Schweiz. Der Refrain ist französisch und die Hauptsache deutsch. Was klingelt da bei Ihnen?
Warum Hauptsache deutsch? Ist nicht der Refrain eines Refrainliedes das Wichtigste? Im Refrain ist die Hauptaussage versteckt. Der Refrain transportiert im Text die Hauptaussage und er setzt sich musikalisch von den eher einfacher gehaltenen Strophen ab. Das heißt, er ist hier auch die Hauptaussage. Allerdings bleibt der Refrain immer gleich und in den Strophen geht's weiter. Also die Gewichtung ist nicht so eindeutig. Bei einem Refrain-Strophenlied haben beide Teile ihre Wichtigkeit. Aber das Lied kommt mit Sicherheit auch deswegen bei den Schweizer Soldaten so gut an, weil es eben zweisprachig ist. Es repräsentiert zwei der Schweizer Landessprachen.
Dieses Lied hat es ja wirklich geschafft, dann zum Schweizer Mythos zu werden. Allerdings erst dann mit der, wie ich schon gesagt habe, mit der Karriere, die es gemacht hat, als Roman, als Theater, als Schweizer Film unter dem Titel Musikalische Kriegsrüstung. Worauf zielt dieses Lied? Welche Botschaft, versteckte Botschaft hat es denn?
Dadurch, dass das Lied zweisprachig ist und in einem Land so populär geworden ist, wo Deutsch und Französisch gesprochen wird, und es ist populär geworden im Ersten Weltkrieg und erneut im Zweiten Weltkrieg, wo sich bekanntermaßen jeweils Deutschland und Frankreich gegenüberstanden, könnte man in diesem Lied natürlich mithören. Aha, in der Schweiz, wo diese beiden Sprachkulturen zusammen sind, gelingt es, dass sich diese beiden Sprachkulturen eben gerade nicht verfeindet gegenüberstehen. Sondern wir in der Schweiz schaffen es gemeinsam, uns gegen den Feind zu verteidigen, trotz des Zusammenseins der beiden Sprachkulturen.
Und ist das jetzt mehr eine militärische oder eine föderalistische Botschaft, die da oben aufschwingt?
Ich würde sagen, eher eine föderalistische Botschaft. Denn, wie gesagt, der militärische Kontext oder der kriegerische Kontext wird in dem Liedtext ausgespart.
Musikalische Kriegsrüstung im Ersten Weltkrieg. Reflexe macht Halt an drei Stationen in der Schweiz. Zweite Station Saint-Sulpice am Genfersee. Dort steht die Villa des Dirigenten Felix Weingartner. Damals ein gefeierter Pulsar, 51 Jahre alt, 1914, Chefdirigent der Wiener Philharmoniker und Generalmusikdirektor am Darmstädter Hoftheater. Später dann bekannt in der Schweiz, in Basel, insbesondere ab 1927 Dirigent des Orchesters der Basler Orchestergesellschaft und Direktor des Konservatoriums Basel. In Saint-Sulpice schreibt Felix Weingartner in wenigen Tagen des September 1914 die Ouvertüre aus ernster Zeit. Die Ouvertüre entsteht im Zuge anfänglicher Kriegsbegeisterung Weingartners. Krieg schafft Klarheit, Krieg ist Reinigung, in Anführungsstrichen Reinigung, so die Überzeugung vieler Geister, neben Weingartner beispielsweise auch Thomas Mann. Weingartner schreibt aus Saint-Sulpice an seine Mutter Zitat: «Es ist ein niederträchtiges Schauspiel, wie alles über Deutschland und Österreich herfällt, aber es wird ihnen teuer zu stehen kommen.» Ein Echo auf diese Grundhaltung findet sich in seiner Ouvertüre. Wir hören einen ersten Ausschnitt. Soweit dieser erste Ausschnitt aus der Ouvertüre in ernster Zeit von Felix Weingartner. Simon Obert, was liegt hier vor?
Wir hören ausschnittsweise Zitate, und zwar Zitate von, heute würde man sagen, Nationalhymnen. Dort zu damaliger Zeit waren es eher Herrscherhymnen, Kaiserhymnen oder im Fall der Marseillaise, die wir auch gehört haben, eine der ersten Nationalhymnen überhaupt. Was haben wir gehört? Zitate aus diesen Hymnen, die sozusagen aufeinander prallen, die abschnittsweise aufeinander folgen.
Sie sagen, wir haben Zitate gehört in einer bestimmten Abfolge mit Schnitttechnik. Wie ist das genau gemacht gewesen jetzt in diesem einminütigen Ausschnitt, Simon Obert?
Wir hören zunächst ein paar Takte aus Heil dir im Siegerkranz, das die deutsche Kaiserhymne war. Danach folgt der Anfang der Marseillaise, wieder nur ein paar Takte. Dann kommt wieder ein paar Takte Heil dir im Siegerkranz Fortsetzung und es folgt wieder ein Ausschnitt aus der Marseillaise. Gemacht ist das so, dass Heil dir im Siegerkranz in warmen Farben und harmonisch kaum verfremdet gespielt wird. harmonisch etwas verfremdet, dadurch, dass es zeitweise kurz mit einem Mollakkord gefärbt wird, aber es sind sehr weiche Klangfarben. Die Marseillaise wird harmonisch sehr verfremdet. Sie wird sozusagen musikalisch hässlich gemacht. Es kommen Dissonanzen hinzu, die im ursprünglichen Lied so nicht vorkommen. Es wird klangfarblich sehr stark, sehr schrill gemacht. Es kommen Verzierungen mit dazu, Vorschlagsnoten, die in den Flöten gespielt werden und dadurch dem Ganzen einen fratzenhaften Charakter geben.
Eine fratzenhafte Marseillaise, gleichzeitig könnte man auch sagen, kompositorisch in die Zukunft blickend, währenddem Halder im Siegerkranz kompositorisch in die Vergangenheit blickend ist. Auch das ein Statement, ein politisches? Wie sehen Sie das?
Das ist ganz klar ein politisches Statement. Denn Felix Weingartner, auch selbst als Komponist, bewegte sich eher in der Tonsprache der Spätromantik oder des 19. Jahrhunderts. Halder im Siegerkranz gibt er so eine gewohnte Klangeinbettung und für die Marseillaise sieht er, wie er selbst in seinen Lebenserinnerungen schreibt, eine Harmonisierung vor, die in die Moderne blickt. Er verwendet Ganztonskalen, er verwendet eben Dissonanzanreicherungen, die nicht harmonisch aufgelöst werden, so wie es die damals beginnende musikalische Moderne ausprägte.
Wir kommen zu einem zweiten kurzen Ausschnitt in der Mitte der Ouvertüre. Dort erklingt zum ersten Mal die österreichische Hymne »Gott erhalte Franz den Kaiser«. Und bevor es soweit ist, wetteifern die Hymnen Frankreichs und Russlands miteinander. Ein zweiter Ausschnitt aus der Ouvertüre aus Ernster Zeit von Felix Weingartner. Simon Obert, ein wahres Wechselbad an Stilen und Gefühlen.
Ja, zu Beginn dieses Ausschnittes geht es in einem sehr viel schnelleren Tempo zu Gange wie im vorherigen Ausschnitt. Wir hören noch kürzere Ausschnitte, Zitate, Klangfetzen der in diesem Krieg involvierten Länder. Es steigert sich zu einer Klangfläche mit vollem Orchester, die dann plötzlich abbricht und dann kommt im Rahmen dieser Ouvertüre etwas völlig Neues. Wir hören die österreichische Kaiserhymne, Gott erhalte Franz den Kaiser, und nun klangfarblich völlig gegensätzlich instrumentiert, denn nur mit der Orgel gespielt.
Und die Orgel weckt Assoziationen, Sakrales auch.
Es hat eindeutig etwas Sakrales, auch wenn die Orgel im Laufe des 19. Jahrhunderts Eingang in die weltlichen Konzertsäle gefunden hat und zeigt klar, wo hier in diesem Krieg, der hier gewissermaßen musikalisch ausgefochten wird, die Guten und die Bösen sind. Die Bösen sind die, die verzerrt dargestellt werden, denn das sind ja auch die Hässlichen, die mit hinterhältiger Kriegsführung in diesem Krieg kämpfen. So die damalige Wahrnehmung eines Deutsch-Nationalen. Und diesen Hintergrund hat natürlich Weingartner. Er verstand sich ganz klar als Deutsch-Nationaler, als ein Vertreter der großdeutschen Kultur, denn er ist gebürtiger Österreicher und sah in diesem Kulturraum seine Wurzeln.
Felix Weingartner hat die Ouvertüre, über die wir hier reden, am gleichen Tag im September 1914 beendet, als er auch das sogenannte Manifest der 93 unterzeichnet. Wie viel Zufall das ist, wie viel Strategie da, das wäre ein anderes Thema. Simon Opert, Sie charakterisieren ganz kurz für uns dieses berühmt-berüchtigte Manifest der 93.
Das sogenannte Manifest der 93 oder wie es heißt, der Aufruf an die Kulturwelt, ist ein Text, den eben 93 deutsche und österreichische Intellektuelle und Industrielle unterschrieben haben. Er ist ein Text der Kriegspropaganda, denn er soll sowohl das eigene Volk wie auch die Feinde davon überzeugen, dass sich Deutschland nicht schlecht in diesem Krieg verhält. Wie wir wissen, hat Deutschland das neutrale Belgien überfallen, um dort einen strategischen Vorteil beim Angriff auf Frankreich zu haben und hat dort gegen die belgische Zivilbevölkerung gewütet und beispielsweise die belgische Nationalbibliothek in Löwen in Brand gesteckt. Daraufhin setzte die alliierte Propaganda ein, die Deutschland der Barbarei bezichtigte. Und dieser Aufruf an die Kulturwelt soll diese Schuldzuweisung der Barbarei zurückweisen. Der Aufruf an die Kulturwelt setzt dem fast litaneihaft den sechsmaligen Aufruf entgegen, es ist nicht wahr. Und dann wird versucht, die Kriegsverbrechen, die Deutschland zur Last gelegt werden, zu widerlegen. Ein Gebet, was uns wieder erinnert an die sakrale Semantik. Und die sakrale Semantik spielt ganz klar im Ersten Weltkrieg eine Rolle. Sie hatten es auch vorhin schon erwähnt mit der Metapher der Reinigung, die der Krieg bringen sollte. Das war damals tatsächlich eine sehr starke Ansicht. Und die Reinigung oder ein Weg zur Reinheit kann durchaus auch religiöse Konnotationen haben oder auch in einem religiösen Sinn verstanden werden.
Und Simon Obert, was hat dieses Manifest der 93 in der Weltöffentlichkeit bewirkt?
Es hat die Alliierten eigentlich nur darin bestärkt, dass Deutschland in diesem Krieg sich barbarisch verhalte. Weil die sechsmaligen Aufrufe, es ist nicht wahr, dass sich natürlich im Nachhinein als Lügen ihrerseits herausgestellt haben. So, dass dieses Manifest der 93 bis heute im Gedächtnis geblieben ist als ein Ausdruck deutscher Arroganz.
Reflexe auf SRF2 Kultur, musikalische Kriegsrüstung im Ersten Weltkrieg. Gast im Studio ist der Musikwissenschaftler Simon Obert. Wir kommen zur dritten und letzten Station. Schauplatz ist die Stadt Zürich, November 1917. Ein Großaufgebot an Männerchören tritt zusammen auf, Männerchor Zürich, und zu ihm gesellen sich die zwei ersten Männerchöre des Kantons Neuenburg und die Union Chorale aus La Chaux-de-Fonds. Gemeinsam singen die gut 300 Männer ein symbolträchtiges Stück, die Vaterlandshymne von Otto Barbelan. Die Hymne stammt aus dem Festspiel zur Kalvenfeier in Chur, erfolgreich uraufgeführt 1899. Otto Barbelan, Schweizer Organist und Komponist, er feiert darin den Sieg der Bündner und Eidgenossen über die Tiroler in der entscheidenden Schlacht des Schwabenkriegs im oberen Finchgau. Barbelans Hymne wäre fast, aber nur fast, Landeshymne geworden und sie wurde auch in der Romandie gesungen.
Der
Die erste Strophe aus der Vaterlandshymne von Otto Barbelan, Vortragsbezeichnung mit großer Begeisterung, Text, hochstrahlt vom Firnenschild Freiheit ein Heeresbild, hört ihr das Heldenlied Tell heißt's und Winkelried, Heil dir mein Schweizerland. Ja, was liegt hier vor, Simon Obert?
Ein Lied, das einen sehr feierlichen Charakter hat. Es ist in einer homophonen Satzweise gesetzt, das heißt hier sehr einfach, einfache akkordische Struktur und mit einer einfachen Melodik. Das heißt wiederum, es spricht die Zuhörer direkt an.
Eine spekulative Frage vielleicht, warum ist diese Hymne nicht Landeshymne geworden? Hat das kompositorische Gründe, doch ein bisschen zu ungewohnt?
Kann ich mir nicht vorstellen, denn wenn man einzelne Hymnentypen unterscheiden wollte, dann sind einerseits die sehr aufrufenden Hymnen festzustellen, wie beispielsweise die Marseillaise, die fast schon mit einer Art Fanfare beginnt, da-dam, da-da. Oder ein anderer Typus an Hymne wären die feierlichen, getragenen, choralartigen Lieder.
Die man mehr im deutschen Sprachraum ja kennt.
Ja.
Wenn man so von einem, nicht nur von einer Nationalhymne, sondern vielleicht darauf auch auf einen Nationalcharakter schließen wollte, in Anführungsstrichen.
In Anführungsstrichen. Aber solch ein feierliches, eher getragenes Lied wäre ja Gott erhalte Franz den Kaiser. Und dem Gestus nach ist die Hymne von Barblan diesem Typus zuzuordnen. Also eigentlich hätte es das Zeug zu einer Hymne gehabt.
Wir kommen zum Schluss dieses Gesprächs. Fazit, welche Signale sendet die Schweiz jetzt mit einem Statement wie eben die gehörte Hymne von Otto Barblan oder am Anfang Gilbert de Gournay? Welche Signale sendet die Schweiz gegen innen und gegen außen in der Zeit des Ersten Weltkriegs?
Die Signale sind eigentlich die gleichen, wie sie auch andere kriegsführende Länder nach innen und nach außen senden. Nach innen wird gesendet, wir halten zusammen, wir sind eine Gemeinschaft, wir können uns im Zweifelsfall wehren. Nach außen wird gesendet, eben genau dieses Bild, wir sind eine Einheit und wir stehen zusammen.
Besten Dank für Ihre Einschätzungen, Simon Obert. Das war Reflexe, mein Name Corinne Holz.
Erfahren Sie mehr über unsere Sendungen auf unserer Homepage srf.ch.